Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Professor Uwe Elsholz ist im Studio. Er ist Bildungsforscher und Professor für lebenslanges Lernen an der Fernuni in Hagen. In einer Studie für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat er mit untersucht, wie es sich auswirkt, wenn in Deutschland immer mehr Akademiker auf den Arbeitsmarkt gelangen und was das für die Bedeutung der dualen Berufsausbildung sowie für die Beschäftigungs- und Karrierechancen von beruflich-betrieblich Qualifizierten heißt. Guten Tag, Herr Elsholz.
Schönen guten Tag.
Zunächst mal, Sie haben drei verschiedene Branchen untersucht, die Metall- und Elektrobranche, den Einzelhandel und auch die Branche der Informations- und Kommunikationstechnologie. Wie sind Sie denn bei der Studie vorgegangen?
Ja, wir haben insgesamt 18 Unternehmen befragt und in diesen Unternehmen jeweils unterschiedliche Funktionen, also sowohl aus der strategischen Geschäftsführung, aus dem Personalbereich, nach Möglichkeit auch Betriebsräte befragt. Und uns ging es um die Frage, inwiefern dieses veränderte Angebot auf dem Arbeitsmarkt durch zunehmend viele Bachelor-Absolventen auf dem Arbeitsmarkt, inwiefern sich dieses eben auf das Rekrutierungsverhalten der Unternehmen auswirkt.
Und wie wirkt es sich denn augenblicklich aus?
Erstaunlicherweise sehr gering, muss man sagen. Sondern es sind vielmehr andere Prozesse der Akademisierung, die sich auf das Rekrutierungs- und Qualifizierungsverhalten der Unternehmen auswirken. Externe Bachelor-Absolventinnen und Absolventen von Universitäten und Fachhochschulen spielen eigentlich so gut wie keine Rolle in den strategischen Überlegungen von Unternehmen. Was hingegen sehr wohl eine zunehmende Rolle spielt, das ist das duale Studium, was eben wir in allen der drei untersuchten Branchen in unterschiedlicher Tragweite und unterschiedlicher Größe vorgefunden haben.
Das duale Studium ist ja quasi die Lösung für die Frage, soll ich studieren oder soll ich eine Ausbildung machen? Das hat ja in Deutschland einen enormen Aufschwung bekommen. Die Zahlen haben sich fast verdoppelt, kann man sagen. Ist das auch ein neuer Bildungstyp, der dadurch entsteht?
Durchaus. Das sind ja letztlich Menschen, die anders ausgebildet sind als klassische Akademikerinnen und Akademiker, aber eben auch anders ausgebildet sind als diejenigen, die eine klassische duale Ausbildung gemacht haben. Sie haben eben Bereiche aus sowohl der akademischen als auch der beruflichen Bildung in ihrem Bildungsweg und stellen damit auch für die Unternehmen einen neuen Typus dar. Und was wir auch sehen oder festgestellt haben, ist, dass gerade Unternehmen, die noch neu in dem Feld sind, noch gar nicht so recht wissen, was sie mit diesen Absolventinnen und Absolventen wirklich anfangen sollen. Sie haben diese Absolventin und sie wollen sie auch, weil das oft sehr leistungsstarke Jugendliche sind. Aber wo die genau eingesetzt werden, das ist durchaus in kleineren Unternehmen zumindest noch recht unklar.
Das heißt übersetzt, dass zum Beispiel ein kleines Unternehmen überlegt, um diesen Bewerber zu bekommen, ich biete ein duales Studium an, ich weiß aber noch gar nicht, wo dann später die Beschäftigungsmöglichkeiten sind?
In der Tat. Das ist aber so, dass sich für die Unternehmen der Fachkräftemangel einfach der Gestalt darstellt, dass Bewerberinnen einfach auch ein relativ gutes Verhandlungsmandat haben. Und wir in der Studie mehrfach darauf gestoßen sind, dass Unternehmen gar kein duales Studium anbieten wollten, aber die Bewerberinnen das nachgefragt haben und die Unternehmen sich daher quasi gezwungen sahen, um diese guten jungen Menschen zu gewinnen, deswegen auch ein duales Studium anzubieten.
Über die Frage, in welchem Akademisierungstrend sich Deutschland befindet, wurde ja in den letzten Jahren viel diskutiert, sehr heiß auch debattiert. Manche sprachen sogar von einer Überakademisierung. Verdrängen denn Akademiker die beruflich-betrieblich Qualifizierten wirklich? Haben Sie das finden können?
Da ist die Antwort tatsächlich sowohl als auch. Also die Frage, die bisher auch nicht ganz gelöst ist, gibt es eine Konkurrenz oder eine Komplementarität zwischen diesen Bildungstypen. Da haben wir in unserer Studie ja versucht, auch zu differenzieren zwischen unterschiedlichen Branchen. Und in der Tat haben wir beispielsweise festgestellt, dass im Handel der Handelsfachwirt dermaßen etabliert ist und auch mit dermaßen klaren Karrierewegen verbunden ist, dass die Unternehmen da auch gerne dran festhalten und es eigentlich keine Verdrängungen dort gibt im größeren Ausmaß. Das Gegenbeispiel ist die IT-Branche, wo wir eben auch auf Beispiele gestoßen sind, wo Unternehmen das die duale Ausbildung letztlich eingestellt haben und nur noch das duale Studium anbieten. Wohlgemerkt, aber nicht deswegen, weil die duale Ausbildung so schlecht ist oder wegen aus Kritik an der dualen Ausbildung, sondern weil die leistungsstarken Jugendlichen nicht mehr in die duale Ausbildung gehen wollten.
Was heißt das denn zum Beispiel für den Industriemeister? Ist der in Not?
Dessen Karriereaussichten verengen sich zumindest. Das ist etwas, was wir im Metall- und Elektrobereich festgestellt haben, dass es dort, wo es eben oft schon etablierte Ausbildungswege des dualen Studiums gibt, dass die Absolventinnen und Absolventen dann viel eher auch in Bereiche kommen, die für viele junge Menschen interessant sind, Forschungs- und Entwicklungsbereiche. Und gerade diese Bereiche sind dann für junge Menschen, die eben den Meister oder Techniker machen, eher stärker verschlossen. So, das heißt, man kann, und es wird durchaus dazu geraten, durchaus eine Fortbildung zu machen, aber die damit verbundenen Karriereaussichten, die verengen sich.
Wir haben vorhin von Anke Anderi von Manpower gehört, dass Sie in einer Studie festgestellt haben, dass die Akademisierung den Fachkräftemangel verstärkt. Würden Sie das mit Ihrer Studie bestätigt sehen?
Das kann durchaus so sein, wobei eben ja gerade der Fachkräftemangel auch dazu führt, dass das duale Studium einen größeren Stellenwert bekommen hat in den letzten Jahren. Es gibt auch viel Kritik daran, deswegen ist auch nicht gesagt, dass das in Zukunft so weitergehen wird mit dem Wachstum des dualen Studiums. Aber in der letzter Zeit hat eben der Fachkräftemangel und eben das Wahlverhalten der Jugendlichen eher zu dieser stärkeren Akademisierung geführt.
Es gab in den 70er Jahren schon mal genau so eine Debatte, wie gerade jetzt geführt wird, weil man Angst hatte, dass die Akademiker quasi die Praktika, um es mal ganz simpel zu formulieren, vom Arbeitsmarkt verdrängen. Was können wir denn aus den Befürchtungen der 70er Jahre lernen?
Also zum einen war die Befürchtung vor allem die, dass die Akademiker andere Qualifikationen mitbringen, also weniger fachliche Art, sondern vereinfacht gesprochen überfachliche Art und sich das deswegen die Arbeitsorganisation auch verändert. Und die ist in Deutschland ja anders als in anderen Ländern ganz stark auf das mittlere Qualifikationssegment ausgerichtet. Und die Befürchtung sowohl in den 70ern als auch heute ist die, wenn zu viele Akademiker auf dem Arbeitsmarkt sind, dass sich diese Art der Arbeitsorganisation nicht mehr durchhalten lässt und wir damit unseren Wettbewerbsvorteil im internationalen Vergleich verspielen. Das ist die Gefahr, die droht. Und man kann mit Blick auf die 70er einerseits sagen, es ist damals nicht so gekommen. Es gab dann vielmehr auch andere Beschäftigungsfelder. Das ist das, was man daraus lernen kann. Das heißt aber nicht umgedreht, dass man heute automatisch Entwarnung geben kann, sondern diese Gefahr sollte man durchaus im Blick behalten. Und deswegen ist Akademisierung als solche auch nicht immer ein Zaubermittel. Also es ist per se weder gut noch schlecht, sondern man muss genau hingucken.
Was genau, Herr Elsholz, erleben wir denn da eigentlich? Ist Akademisierung ein Trend oder eine dauerhafte Entwicklung?
Also das ist durchaus ein Trend, aber kein Trend, der nicht auch umkehrbar ist. Also auch dieser Shift zum Akademischen, den wir zum Teil auch weltweit sehen, ist auch nicht immer erfolgreich. Also per se viele Akademiker ist auch kein gutes Ziel. In China zum Beispiel gibt es, dort natürlich staatlich verordnet, gerade wieder einen Trend hin zur beruflichen Bildung. Das muss jetzt nicht unser Vorbild sein, zeigt aber, dass man nicht einfach den Trend, den es jetzt zweifellos gibt, in die Zukunft fortsetzen kann.
Wer sind denn, Herr Elsholz, eigentlich die Treiber der Akademisierung in Deutschland?
Also einer der Treiber, den wir in diesem Ausmaß nicht erwartet haben, ist tatsächlich das Wahlverhalten der Jugendlichen, die eben Unternehmen dazu bringen, stärker auch vor allen Dingen duale Studienplätze anzubieten. Und die Unternehmen sehen sich eben durch den Fachkräftemangel dazu auch genötigt, dieses zu tun. Also das ist einer der stärksten Treiber. Digitalisierung ist eher auf dem zweiten Blick ein Treiber, wie wir festgestellt haben.
Und die gesellschaftliche Diskussion um Wertigkeit von Ausbildung und Hochschule, ist das auch ein Treiber? Da wird ja viel drüber diskutiert und es wird ja eher, sage ich mal, so diskutiert oder zumindest hört man das, dass die berufliche Bildung ein bisschen mit Nasenrümpfen bisweilen betrachtet wird.
Ja, in der Tat ist das natürlich einer der Gründe, dass wir vor allen Dingen vor 10, 15 Jahren war das noch stärker, dass die ganze Politik und der Mainstream in die Richtung ging, eine höhere Akademisierungsquote zu erreichen. Und das ist natürlich bei den Jugendlichen angekommen. Und dieses Wahlverhalten und der Wunsch Jugendlicher, wenigstens ein duales Studium zu machen, also zumindest von vielen Abiturientinnen und Abiturienten, das ist sehr, sehr nachvollziehbar und eine der Folgen dieser gesellschaftlichen Diskussion.
Was prägt denn außer dieser gesellschaftlichen Diskussion die Gedanken und das Wahlverhalten der Jugendlichen? Was wissen Sie? Geht es da um Verdienst? Also geht es ums Geld, was man dann später verdient? Oder was sind die Motive?
Also es geht sicherlich um das Thema Verdienst, aber es geht nicht nur um das Thema Verdienst. Es geht auch um die Frage, welche Karrierewege im Sinne von, inwiefern kann ich attraktiv arbeiten? Also nicht nur viel Geld verdienen, sondern attraktiv arbeiten. Und im letzten Bildungsbericht ist auch das Thema Bildungserträge thematisiert worden, die durchaus umfangreicher zu sehen sind und nicht nur monetär. Also besser ausgebildete Menschen haben tendenziell höhere Weiterbildungsmöglichkeiten und Teilnahme. Sie haben längere Lebenserwartung und eine bessere Gesundheit. Das heißt, es gibt durchaus ganz unterschiedliche Motive, von denen ich denke, dass viele nur halbbewusst sind, weil ganz so rational, wie sich das dann für das Individuum das darstellt, ist es dann ja oft im Internen doch nicht.
Genau, so ist es, denn viele wählen ein Studium und entdecken dann nach ein, zwei Semester, dass es doch nicht das Richtige für sie ist. Andersrum wissen wir auch aus der dualen Berufsausbildung, dass da auch viele Ausbildungsverträge eben nicht bis zum Ende geführt werden. Läge also ein Schlüssel zur passenden Qualifizierung und vielleicht auch ein bisschen zur, da sage ich mal, Entspannung der Situation auch für die Jugendlichen in einer besseren Beratung?
Das ist sicherlich ein Thema, was auch in den letzten Jahren aber schon angegangen wurde und wo ich aber weiterhin richtig finde, dass das auch von der Politik stark adressiert wird und auch mit Förderprogrammen unterstützt wird. Sicherlich, und das ist, muss man dazu sagen, im Bereich der Gymnasien ist diese ganze Frage von Berufsberatung einfach noch ein extremes Neuland und sehr viel schlechter aufgestellt und sehr viel eingeschränkter, als das an anderen Schularten der Fall ist.
Die Berufsorientierung speziell am Gymnasium, das nehmen wir also jetzt mit, hat noch weiterhin Luft nach oben. Herr Elsholz, geht das jetzt so weiter, dass immer mehr Branchen, immer mehr Bereiche sich akademisieren, immer mehr Studiengänge auch geschaffen werden?
Naja, man muss zum einen sagen, dass Akademisierung nicht per se gut oder schlecht ist und dass es auch keine wirklich objektiven Kriterien dafür gibt, ob ein Beruf sich akademisieren soll. Häufig, hier ist jetzt auch das der Fall, gibt es rechtliche Treiber, politische Treiber. Das heißt, man muss sich das für jeden Beruf genau anschauen. Diesen Aspekt von Akademisierung, wo sich eben verschiedene Berufe wirklich akademisieren, den finden wir aber vornehmlich in einem Spektrum der Sozial- und Gesundheitsberufe zurzeit.
Das haben wir ja im Beitrag auch gehört. Da hatte ja auch eine der Studentinnen gesagt, ich war in einem Sackgassenberuf angekommen und durch das Studium habe ich jetzt einfach viel, viel mehr Möglichkeiten. Das heißt, junge Frauen wollen offenbar mehr und sind dann auch Treiber der Akademisierung im Gesundheitsbereich?
In starkem Maße und auch wie die Frau in dem Beitrag das benannt hat, sehr rational und sehr nachvollziehbar. Denn gerade die Bildungsgänge, in denen viele junge Frauen waren, häufig mit mindestens mittlerem Schulabschluss oder sogar Hochschulzugangsberechtigung, waren häufig Sackgassenberufe. Das sieht Mann oder Frau oft bei der ersten Berufswahl nicht. Aber so wie die junge Frau, die eben medizinische Fachangestellte war, da gibt es einige Berufe, die eher Sackgassenberufe waren, von eigentlich gut qualifizierten Frauen. Und wenn es für die dann keine guten Fortbildungsmöglichkeiten gibt, dann ist eine Akademisierung selbstverständlich ein ganz sinnvoller Weg.
Lassen Sie uns zum Schluss doch noch mal besonders auf die Hochschulen gucken. Über die haben wir jetzt selber als, Orte der Akademisierung gesprochen, aber nicht genau über die Folgen. Sie sind Hochschulprofessor, Sie erleben das, was es bedeutet, wenn mehr Studierende an die Hochschule kommen. Was sind denn im Moment die Auswirkungen, die man an den Hochschulen merken kann?
Also natürlich ist es so, dass das an den Hochschulen in unterschiedlicher Art und Weise zu spüren ist. Für uns als Fernuniversität hat sich beispielsweise auch in den letzten 15 Jahren die Zahl der Studierenden fast verdoppelt. Das birgt natürlich enorme Herausforderungen, weil das eben finanziell nicht wirklich hinterlegt ist durch die Politik, auch wenn das eben durchaus jetzt gesehen wird und es ja verschiedene Hochschulpakte dazu gab. Eine andere Entwicklung ist aber die, dass es eben vor allen Dingen im Fachhochschulbereich, und wir haben ja das Beispiel auch der Hochschule für Gesundheit in Bochum gehört, da neue Hochschulen gibt, die eben solche spezialisierten Berufe auch und Bereiche auch ansprechen und adressieren, was eben durchaus zu einer Ausdifferenzierung des Hochschulsystems führt. Die Universitäten als solche fühlen sich meistens eher nur belastet. Das ist so meine Wahrnehmung, während die Fachhochschulen tendenziell da eher eine Bereicherung sehen und es auch neue Player natürlich gibt. Auch private Hochschulen sind stark gewachsen und es gibt deutlich mehr in den letzten Jahren, als das noch vor 15, 20 Jahren der Fall war.
Es gibt ja auch Kritik, die lautet, dass eben sich die Hochschulwelt verberuflicht. Können Sie diese Kritik teilen?
Ich sehe das nicht als Kritik, dass die Hochschulwelt sich verberuflicht. Ich war letzte Woche auch auf der Bologna-Konferenz, über die Sie auch berichtet haben. Und ein Aspekt, der dort sehr auffällig war, dass dort eben auch noch weitgehend in einer Universitätsblase diskutiert wurde. Und zumindest aus meiner Sicht dieses Ziel von Bologna stärker arbeitsmarktorientiert, also nicht für einzelne Unternehmen, aber die Studierenden schon mit Fähigkeiten auszustatten, die sie auch jenseits der Hochschule gebrauchen können. Also nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, auch in der Gesellschaft. Das kam dort kaum vor. Das heißt, die Universitäten bleiben weitgehend in ihrer Diskussion und denen würde eine stärkere Verberuflichung durchaus gut tun.
Die Prognose und der Blick in die Zukunft bleibt uns noch. Was sagen Sie denn? Wird der akademische Abschluss in Klammern noch wichtiger werden, als er im Moment schon ist?
Wenn sich der Trend der Bildungsexpansion weiter fortsetzt und es spricht nicht wirklich viel dagegen, wird man dazu kommen können, dass man sagen muss, zumindest ein Abschluss auf der Ebene entweder eines Bachelors oder eben eines Fachwirts wird immer mehr eine notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere, aber immer weniger eine hinreichende.
Das bedeutet aber für diejenigen, die diese Ziele nicht erreichen können, dass sie eigentlich keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr haben, oder?
Das kommt darauf an, inwiefern Unternehmen es gelingt und inwiefern sie es auch forcieren, auch Karrierewege, wie das der Handel beispielhaft vormacht und letztlich an seiner Tradition da auch ein Vorreiter ist und nämlich auch Aufstiegsmöglichkeiten anzubieten für Menschen, die einen beruflich-betrieblichen Bildungsweg gegangen sind.
In Ihrer Studie sprechen Sie davon, dass, wenn Sie ein Fazit ziehen sollen, Sie sagen, vor dem Hintergrund der genannten Untersuchung besteht unseres Erachtens zwar kein Grund zum Alarmismus, aber
es besteht durchaus Grund dazu, sich genau zu überlegen, wie sollte das Bildungssystem weiterentwickelt werden. Und pauschale Parolen vor einem Akademisierungswahn sind da ebenso wenig hilfreich, wie zu sagen, wir müssen zurück zu den Berufen der 1970er Jahre. Also das duale Studium ist ein gutes Beispiel, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Es müsste noch viel mehr unterschiedliche Angebote geben, die eben Aspekte des Beruflichen mit Aspekten des Akademischen miteinander verbinden. Bisher haben wir nur das duale Studium und da bin ich als Jugendlicher ja immer darauf angewiesen, dass ich ein Unternehmen finde, das mir so einen Studienplatz ermöglicht. Das heißt, dort noch andere Angebote zu schaffen, das wäre eben schon eine weitere sinnvolle Maßnahme.
Professor Uwe Elsholz, herzlichen Dank für Ihren Besuch heute in Campus und Karriere. Wir haben gesprochen über eine Studie, die herausfinden wollte, wie denn die vielen Bachelor, die inzwischen auf unseren deutschen Arbeitsmarkt strömen, eigentlich unterkommen und was das heißt für die Ausbildung in Deutschland. Herzlichen Dank, dass Sie da waren und dass Sie uns erzählt haben.
Gerne.